Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor der italienischen Insel Lampedusa ist erneut ein Boot mit vielen Menschen an Bord in Seenot geraten. Das meldete die italienische Marine vor gut einer Stunde. Demnach kenterte das Boot mit 200 Flüchtlingen an Bord, etwa 60 Meilen von Lampedusa entfernt. Viele Menschen würden im Meer treiben. Rettungsaktionen sind angelaufen. Zum aktuellen Stand jetzt Informationen von Hilde Stadler auf Lampedusa.
Das neue Unglück hat sich etwa 60 Seemeilen vor Lampedusa ereignet. Das Schiff konnte offenbar noch einen Hilferuf nach Malta absetzen. Die Malteser haben dann Lampedusa benachrichtigt und um Hilfe gebeten. Es sind Schiffe der Küstenwache und Helikopter an der Unglücksstelle. Und man hat nach derzeitigen Angaben etwa 120 Flüchtlinge retten können. Man spricht von 12 Toten, aber es wird noch auf weitere Angaben gewartet. Wir warten hier jeden Moment auf neue Informationen von Seiten der Küstenwache. Und damit zurück zu Linda Zervakis.
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Das Nobelpreiskomitee in Oslo ehrt damit die Arbeit der Inspektoren. Sie hätten die Anwendung chemischer Waffen zu einem Tabu gemacht, hieß es zur Begründung. Gift und Nervengase gelten seit ihrem ersten massenhaften Einsatz im Ersten Weltkrieg als besonders gefürchtete Waffen. Erst vor wenigen Wochen starben in Syrien hunderte Menschen bei einem Giftgasangriff.
Sie sind grausam, die Folgen von Giftgaseinsätzen, Bilder aus Syrien im August. Damit sich solche Angriffe nicht wiederholen, ehrte das Nobelkomitee heute eine besondere Organisation. Mit der Vergabe des Friedensnobelpreises an die Organisation gegen Chemiewaffen will das Nobelkomitee zur weltweiten Vernichtung von Chemiewaffen beitragen. Hinter diesen grauen Mauern im niederländischen Den Haag verbirgt sich diese Organisation, die der Öffentlichkeit bisher wenig bekannt war, deren Dienste aber gerade jetzt besonders gebraucht werden. Ihre Inspektoren waren es, die nach Syrien aufbrachen, um die tödlichen Giftgaseinsätze zu untersuchen. Im Auftrag der Völkergemeinschaft. Ihre Inspektoren begleiten auch die äußerst heikle und gefährliche Zerstörung von Assads C-Waffenarsenal. Etwa 500 Chemiker, Ingenieure und Waffenspezialisten arbeiten weltweit an der Einhaltung der internationalen Chemiewaffenkonvention. Unangemeldet untersuchen sie Industriebetriebe, Militäranlagen und Chemielabore. Ich sehe den Friedensnobelpreis als Anerkennung für unseren Beitrag zum weltweiten Frieden, erklärte der Chef der Organisation. Es ist auch eine besondere Würdigung unserer Mitarbeiter in Syrien. Finanziert werden die Kontrolleure aus den Mitgliedsbeiträgen der 189 Unterzeichnerstaaten der Chemiewaffenkonvention. Größter Geldgeber sind die USA. Auch Syrien will der Konvention nächste Woche beitreten. Manche Staaten sind noch keine Mitglieder der Konvention, andere haben immer noch nicht die eigenen Chemiewaffen zerstört, kritisierte der Sprecher des Nobelkomitees. Das trifft auf die Vereinigten Staaten und Russland zu. Die Chemiewaffeninspektoren standen schon öfter auf der Vorschlagsliste für den Friedensnobelpreis. Ihre besonders gefährliche Mission jetzt in Syrien hat ihnen dieses Mal zum Erfolg verholfen.
Auf tagesschau.de stellen wir die Nobelpreisträger ausführlicher vor. Während die Chemiewaffeninspektoren in Syrien ihrer Arbeit nachgehen, werden neue schwere Verbrechen aus dem Bürgerkriegsland bekannt. Rebellen haben nach einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in der Region von Latakia ein Massaker verübt. Dabei sollen Anfang August mindestens 190 Menschen getötet worden sein. Die Opfer gehörten der alawitischen Glaubensrichtung des Islam an, sowie auch Staatschef Assad.
Hassan Shibli hat überlebt. Er selbst konnte fliehen. Als er zurückkam, war Baruda, sein Dorf, zerstört. 190 Tote, darunter seine gehbehinderte Frau und sein gelähmter Sohn. Seine Wohnung ein Trümmerfeld. Hier sieht man die Einschusslöcher, wo mein Sohn erschossen wurde. Hier ist das Blut. Seht her, da Einschusslöcher und da. Hassan Shibli will nicht erkannt werden. Zu groß ist seine Angst vor den Rebellen. Im Internet kursieren Aufnahmen des Angriffs. 20 verschiedene Gruppen sollen es gewesen sein, sunnitische Islamisten. Human Rights Watch geht davon aus, dass sich die Mörder selbst gefilmt haben. Zu sehen sind auch Hassan Shiblis Sohn und seine Frau, offenbar kurz vor ihrer Erschießung. Die Attacke galt 10 alawitischen Dörfern in der Küstenprovinz Latakia, darunter auch Baruda. 67 Menschen seien regelrecht hingerichtet worden, heißt es bei Human Rights Watch. Die oppositionellen Angreifer haben wie selbstverständlich alle männlichen Erwachsenen umgebracht, die sie sahen. Sie haben auch jeden getötet, der zu fliehen versuchte, selbst Frauen und Kinder. Bereits Ende August haben Einheiten des Assad-Regimes die Region zurückerobert und im Staatsfernsehen über die Gräuel berichtet. Human Rights Watch nennt den Angriff ein Kriegsverbrechen, das noch immer andauert. Mehr als 200 Bewohner befinden sich bis heute in Geiselhaft. Human Rights Watch rechnet damit, dass auch von Seiten der Opposition weitere Massaker verübt werden. Die Freie Syrische Armee, die größte Rebellengruppe und in ihrer Mehrheit keine Islamisten, hat sich von den Verbrechen distanziert. Dennoch diskreditiert das Massaker alle Kämpfer gegen Assad.
In den US-Haushaltsstreit scheint erstmals seit Wochen Bewegung zu kommen. Präsident Obama und seine Gegenspieler, die oppositionellen Republikaner, zeigten sich nach einem neuen Treffen bereit, die politische Krise zu beenden, die die weltgrößte Volkswirtschaft immer näher an den Rand der Zahlungsunfähigkeit bringt. Seit Anfang des Monats haben die USA keinen gültigen Haushalt.
Die gute Nachricht, sie reden wieder miteinander. Gleich busweise kommen republikanische Senatoren ins Weiße Haus. Schon gestern hatte die Opposition eine Anhebung der Schuldengrenze angeboten, für 6 Wochen. Heute signalisieren sie, auch Obamas Forderung nach einem baldigen Ende des Regierungsstillstands entgegenzukommen. Der war durch den Budgetstreit ausgelöst worden. Lassen wir das hysterische Gerede über eine mögliche Zahlungsunfähigkeit hinter uns und suchen wir stattdessen nach Lösungen. In der lahmgelegten Hauptstadt tagt zeitgleich der Internationale Währungsfonds. Die Mächtigen der Finanzwelt sind nervös. China, Washingtons größter Gläubiger, hat 60% seiner Auslandsinvestitionen in den USA. Auch der IWF macht Druck. Alle wissen, wenn die USA die Schuldengrenze nicht anhebt, würde das nicht nur der amerikanischen Wirtschaft erheblich schaden, sondern der Weltwirtschaft insgesamt. Ohne Kommentar verlassen die Republikaner vor einer knappen Stunde das Weiße Haus. Noch heute könnte über die Anhebung der Schuldengrenze abgestimmt werden.
Die Republikaner müssen sich bewegen. Schon jetzt liegen ihre Zustimmungswerte nur noch bei 24%, dem schlechtesten Ergebnis in der Parteigeschichte. Deshalb könnten sie einer Paketlösung zustimmen, die nicht nur die Anhebung der Schuldengrenze vorsieht, sondern auch ein Ende des Regierungsstillstands, vielleicht schon Anfang kommender Woche. Und von einer Verschiebung der verhassten Krankenversicherung, ursprünglich dem Auslöser der Krise, spricht in der Partei ohnehin keiner mehr.
Nach den ersten Runden der Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung in Berlin hält sich die Union formal noch alle Optionen offen. Führende CDU-Politiker schlossen nicht aus, dass auch mit den Grünen Koalitionsverhandlungen möglich sind. Gestern hatten beide Seiten überraschend ein zweites Treffen am Dienstag vereinbart. Am Montag loten CDU und CSU noch einmal mit der SPD die Chancen für ein Bündnis aus. Heute kamen die Spitzen der drei Parteien außer der Reihe im Kanzleramt zusammen.
Freie Fahrt ins Kanzleramt. Die Parteichefs von CSU und SPD mussten an der Pforte zu Angela Merkels Regierungssitz heute nicht warten. Zum vertraulichen Sechs-Augen-Gespräch waren Seehofer und Gabriel eingeladen. Das Spitzentreffen, keine Vorentscheidung gegen ein Bündnis mit den Grünen, beteuerte derweil der CDU-Generalsekretär.
Es gibt gute Gründe, auch wegen der starken parlamentarischen Mehrheit, fast übermächtigen parlamentarischen Mehrheit einer großen Koalition, ernsthaft Alternativen zu prüfen. Deswegen, jetzt gibt es keine Vorentscheidung, keinen Trend. Wir reden gleichberechtigt mit beiden.
Und dennoch, viel deutet darauf hin, dass sich Schwarz und Rot nicht nur bei Plaudereien wie heute im Bundesrat, sondern auch bei den Inhalten stärker annähern.
Eine große Koalition müsste sich tatsächlich auch die großen Themen unserer Gesellschaft aufgreifen. Und da geht es um das Thema Bildung, da geht es um das Thema Reform auf dem Arbeitsmarkt, Investitionen in die Infrastruktur.
Die Grünen wollen schon nach der nächsten Sondierung am Dienstag über Koalitionsverhandlungen entscheiden.
Bei den Überschriften ist man vielleicht beim einen oder anderen Thema gar nicht so weit auseinander. Aber sobald man in die Details geht, merkt man natürlich schon, dass es doch Differenzen gibt.
Nach 1,5 Stunden endete heute das Spitzengespräch von Schwarz und Rot. Zum Ergebnis wollte niemand etwas sagen.
Das Treffen der Parteichefs von Union und SPD ist ein klarer Hinweis, dass es wohl doch in Richtung große Koalition läuft. Spätestens am Mittwoch, nach weiteren Sondierungen mit Sozialdemokraten und Grünen, dürfte klar sein, wer mit wem in Koalitionsverhandlungen eintritt.
Für die rund 6,1 Millionen Hartz-IV-Empfänger gibt es mehr Geld. Die Regelsätze der Bezieher steigen Anfang kommenden Jahres. So bekommen Alleinstehende zum Beispiel 9 Euro mehr und damit 391 Euro pro Monat. Der Bundesrat billigte heute eine entsprechende Verordnung des Bundeskabinetts. Sozialverbände haben die Anhebung als unzureichend kritisiert. In Mathematik und den Naturwissenschaften haben ostdeutsche Schüler derzeit die Nase vorn. Im bundesweiten Leistungsvergleich erreichten die 5 ostdeutschen Länder Spitzenplätze. Schlechte Noten gab es für die Stadtstaaten, Schlusslicht ist Bremen. Für die Studie im Auftrag der Kultusminister waren mehr als 44.000 Neuntklässler aller Schulformen getestet worden.
Insgesamt gute Noten für Deutschlands Neuntklässler. In Mathematik und den Naturwissenschaften erbringen die meisten von ihnen die Leistungen, die die Kultusminister für den mittleren Schulabschluss festgelegt haben. Zwischen den Bundesländern gibt es aber Unterschiede, diesmal ein Ost-West-Gefälle. In Mathematik liegen Sachsen, Thüringen und Brandenburg mit der Leistung ihrer Schüler weit über dem Durchschnitt. Zwischen ihnen und den Schlusslichtern Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen liegt ein Lernvorsprung von bis zu 2,5 Jahren. Erklärungsversuche.
Und ich glaube nicht, dass alles am Geld liegt. Es liegt, das ist ein Hinweis, wie wird der Unterricht gestaltet? Und da haben offensichtlich in der DDR Lehrerinnen und Lehrer eine andere Ausbildung bekommen und auf die Lehrerausbildung werden wir natürlich auch schauen.
Wir haben sicherlich eine langstehende Tradition, die es auch schon zu DDR-Zeiten gab, was Mathematik, Ingenieur und Naturwissenschaften betrifft. Hier wurde einfach mehr Wert darauf gelegt als vergleichsweise in den alten Ländern. Das heißt, wir haben sehr gut ausgebildete Lehrer. Die Lehrer haben ja großenteils auch noch in der DDR tatsächlich auch ihr Studium auch absolviert.
Ein weiteres Ergebnis der Studie: Mädchen erzielen in den Naturwissenschaften, den sogenannten MINT-Fächern, bessere Leistungen als die Jungen. Trotzdem trauen sie sich in dem Bereich nur wenig zu.
Hier wird also ein Stück weit wahrscheinlich Potenzial verschenkt bei den Mädchen, weil sie weniger geneigt sein werden, die MINT-Fächer zu studieren, obwohl sie es könnten.
Überall in Deutschland hängt der Erfolg in der Schule auch noch immer wesentlich mit der sozialen Herkunft zusammen. Das hatten schon frühere Studien ergeben. Doch geändert hat sich daran bisher nur wenig.
In die Auseinandersetzung um den Limburger Bischof Thebats van Elst hat sich der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz Zollitsch eingeschaltet. Er mahnte seine Amtsbrüder ausdrücklich zur Bescheidenheit. Gerade Bischöfe müssten sich fragen, wo und wie sie wohnten und lebten, sagte Zollitsch mit Blick auf die hohen Baukosten für die Residenz von Thebats. Er könne die Enttäuschung der Menschen im Bistum Limburg gut verstehen, so Zollitsch zur Passauer Neuen Presse. Die deutsche Fußballnationalmannschaft kann sich heute vorzeitig für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien qualifizieren. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen Irland. In gut einer halben Stunde wird die Partie in Köln angepfiffen.
Geht es nach dem Gesetz der Serie, wird es ein entspannter Abend für Joachim Löw. Schließlich weiß der Bundestrainer, dass Deutschland in Köln seit 1935 nicht mehr verloren hat. Die 16. WM-Teilnahme in Folge ist somit zum Greifen nahe. In der laufenden Qualifikation hat das deutsche Team zudem die meisten Tore erzielt. Auf 28 Treffer kam keine andere europäische Mannschaft. Mesut Özil wird heute nach dem Ausfall von Klose und Gomez als vorderste Spitze agieren gegen die Iren, deren Fans während des ganzen Tages in Köln schon mal für eine tolle Stimmung gesorgt haben. Das Stadion selbst ist natürlich ausverkauft. Durch den Dauerregen ist der Rasen teilweise etwas aufgeweicht. Ein Vorteil für die spielstarke DFB-Auswahl, die trotz dieser widrigen Umstände unbedingt die Tickets für Brasilien klarmachen will. Unter Joachim Löw ist Deutschland übrigens seit 30 Qualifikationsspielen ungeschlagen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 12. Oktober.
Deutschland bleibt weiter unter Tiefdruckeinfluss. Im Süden und Westen erwartet uns relativ ruhiges und kühles Wetter. Im Norden und Osten ist es milder, aber regnerisch. In der Nacht verlagert sich ein Regenband, das etwa von der Lausitz bis in den Nordwesten reicht, langsam weiter nordostwärts. Vom Süden bis in die Mitte kann es auch mal aufklaren, dann muss mit überfrierender Nässe gerechnet werden. Morgen ist es überwiegend stark bewölkt oder neblig trüb, zunächst mit Regenfällen im Norden und Nordosten, am Nachmittag auch wieder im Osten. Sonst bleibt es oft trocken, stellenweise lockert es auch mal auf. Der Wind weht an den Küsten frisch bis stark mit stürmischen Böen, sonst meist nur schwach. Heute Nacht an den Küsten plus 12, am Alpenrand minus 4 Grad. Morgen werden bei zähem Nebel im Süden nur 5, an der Oder bis zu 17 Grad erreicht. Am Sonntag gibt es teils dichte Wolken, teils Auflockerungen. Im Nordosten kann es mal regnen, oft ist es aber trocken. Die neue Woche beginnt durchwachsen. Am Montag ist es Richtung Osten noch freundlich, Dienstag wird es insgesamt unbeständig mit vielen Wolken und Regen.
Die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni sehen Sie in der Fußball-Halbzeitpause gegen 21.35 Uhr mit weiteren Informationen zum neuen Bootsunglück vor Lampedusa. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.